uns erheben und beten. Du unser treuer Herr, wir können das gar nicht so leicht sprechen, wenn die großen Prüfungen über uns hinweggehen. Und wir kommen ja aus so vielen Nöten, die uns bewegen, auch jetzt in diesen Gottesdienst. Und da gib uns diesen Blick auf dich. Herr, wir sind gezogen und gedrückt und verführt von so vielen Empfindungen, die uns auch in unserem Glauben anfechten. Und da möchten wir heute Morgen dich bitten, dass du uns ganz neu stärkst und dass du uns den sieghaften Glauben schenkst, den Glauben, der mit dir, dem Auferstandenen, rechnet. Dass wir jubilieren können, auch mitten im Leid, auch in der Dunkelheit. Und da wollen wir vor dir ganz offen bekennen, dass wir uns an dir versündigt haben, mit unseren Zweifeln, mit unserem Unglauben, dass wir dein Wort nicht vertraut haben. Herr, stärke heute Morgen unseren Glauben und lass uns auch durch den Bericht aus Indien ganz neu erfahren, wie du deine Gemeinde baust und auch bei uns deine großen Taten wirken willst. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns umtreibt. Danke, Herr, dass du hörst, was wir bitten. Amen.
Wunder deiner Schönheit.
Wir wollen gleich das Lied singen, in dir ist Freude. Doch vorher darf ich noch unseren Bruder Dr. Francis Sundaratz vorstellen, der gleich im Anschluss daran sprechen wird. Er ist der Vorsitzende der Evangelischen Allianz von Indien. Da wissen viele von Ihnen nicht, was das... Wartet noch mit den Mikrofonen, sonst gibt das jetzt so ein Quietschen. Na lass nur, jetzt nimmer quietschen. Die Evangelikalen, das sind die, die ein unbedingtes Vertrauen zur Bibel haben. Und aus verschiedenen biblischen Gründen, vor allem wegen der Einstellung zum Missionsauftrag Jesu, auch nicht Mitglieder des Weltkirchenrats sein können, da sind wir gespannt, auch mehr zu hören, was dort in Indien gegenwärtig geschieht, vom Aufbruch der Evangelikalen und ihren vielen Diensten. Er wird übersetzt von Heinz-Martin Adler und was Francis Sundaratz uns nachher hier sagen kann. Ich habe gesagt, nur so ein kurzes Wort von 5 Minuten. Er hat ja nachher eine gute Stunde Zeit im Gemeindehaus, uns mehr einzuführen. Nun singen wir 288.
Very happy to be with you this morning, taking part in this worship service.
Ich freue mich, dass ich diesen Morgen mit Ihnen gemeinsam in Gottesdienst verbringen kann.
Last year we had the privilege of having your pastor and his wife, Reverend and Mrs. Windrich Schiffbuch, with us in our home.
Letztes Jahr war es umgekehrt. Wir haben uns damals gefreut, Ihren Pastor Windrich Schiffbuch und seine Frau bei uns zu Hause begrüßen zu können.
I bring to you greetings from India, particularly from the Evangelical Alliance of India.
Ich bringe Ihnen herzliche Grüße aus Indien, speziell von den Freunden und Geschwistern der Evangelischen Allianz Indiens.
The population of India is around 800 million.
Die Bevölkerung Indiens beziffert sich auf etwa 800 Millionen Menschen.
And only 2.5% of our people are Christians.
Und nur 2,5% davon sind Christen.
In the midst of many challenges and conflicts, God is at work in India.
Inmitten vieler schwieriger Herausforderungen und Konflikte ist Gott in Indien an der Arbeit.
Many are turning to Jesus Christ.
Viele wenden sich Jesus Christus zu.
Recently, I was told about a communist. He became a Christian, a notorious communist. He happened to read the Christian literature, and he came to know Jesus Christ as his Savior, and he has become a Christian.
Ich habe kürzlich gehört von einem überzeugten, eingefleischten Kommunisten. Er hat sich mit christlicher Literatur auseinandergesetzt, und die Folge war, dass er sich Jesus Christus zuwandte und ihm sein Leben übergab.
And then there was a Hindu temple priest, and he also read the Christian literature, and he became a Christian.
Weiter habe ich dann zu berichten von einem Hindu-Tempelpriester, der ebenfalls durch die Beschäftigung mit christlicher Literatur Christ wurde.
In India we have different states.
Verschiedene Staaten haben wir in Indien.
And one of the states is known as Assam.
Einer dieser Staaten ist unter dem Namen Assam bekannt.
And there is a particular ethnic group in that state known as Amri Karbi.
In diesem Staat gibt es eine Völkergruppe, die als Amri Karbi bekannt ist.
And they believe in Hinduism and also animism.
Sie sind Leute, die hinduistischen Glaubens sind und Animisten.
Just about 2 years ago, one Christian couple went and worked among them.
Vor etwa 2 Jahren ist ein christliches Ehepaar in diesen Stamm gezogen, hat unter ihnen gelebt und gearbeitet.
And these people, these Amri Karbi people, are scattered in 175 villages.
Dieser Stamm verteilt sich auf etwa 175 Dörfer.
And because of the efforts of this Christian couple, more than 700 of these people turned to Jesus Christ.
Die Folge dieses Dienstes von diesem Ehepaar war, dass mehr als 700 Amris sich Jesus Christus übereignet haben.
And in that area at present 27 Christian centers have been established where these people go and worship the Lord.
Inzwischen gibt es dort 27 christliche Zentren, zu denen diese Leute gehen, um dort ihren Herrn anzubeten.
So in the midst of many problems in India, there are people who turn to Jesus Christ.
So haben wir zwar auf der einen Seite viele Probleme, aber auf der anderen Seite viele Menschen, die sich Christus zuwenden.
And we want you to pray for India.
Wir erbitten Ihr Gebet für Indien,
so that the people in India may turn to the risen Savior.
Dass sich Menschen in Indien dem lebendigen, auferstandenen Herrn Jesus Christus zuwenden.
Thank you.
Ich danke Ihnen.
Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. 428, wir singen alle 5 Verse von diesem schönen Blumhardt-Lied. Und freuen uns auch über die großen Wirkungen Gottes in der weiten Welt. 428. Predigtext steht 1. Johannes 5. 1. Johannes 5. Der kommt ganz am Ende des Neuen Testaments vor dem Hebräerbrief. 1. Johannes 5, Vers 1 bis 4. Bei mir ist es überschrieben, die Kraft des Glaubens. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Das ist eine ganz wichtige Erklärung, was die Bibel also mit Bruderliebe meint. Bruderliebe meint in der Bibel im ganz speziellen Sinn die Liebe zu denen, in denen auch Jesus wohnt, zu wiedergeborenen Menschen, zu Mitchristen. Damit ist die Liebe zu den Menschen nicht ausgeschlossen, aber die Liebe unter den Christen auch über alle Länder und Völker und Rassengrenzen hinweg sollte ein besonderes Kennzeichen der Christen sein, dass die Gemeinschaft des Glaubens dadurch sichtbar werde, so wie Jesus es gebeten hat in seinem hohepriesterlichen Gebet, dass die Welt erkenne, dass Jesus im Vater ist und wir in ihm. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Herr, mach unseren schwachen Glauben heute stark, dass wir überwinden. Amen. Wie sieht die Weltlage heute aus? Erschrecken Sie nicht, sonst denken Sie, jetzt fängt er auch noch an. Man kann ja heute kaum eine Zeitung aufschlagen, ohne jeden Morgen neu zu erschrecken. Was ist jetzt wieder passiert? Schreckensmeldungen, wo man hinsieht. Neue terroristische Drohungen, neue Kriege flackern auf. Dann kommen Bilder von schrecklichen Hungersnöten. Und wenn Sie einen Wirtschaftsteil aufschlagen, da stehen ja auch furchtbare Nachrichten drin. Wieder ist eine Firma zusammengebrochen und einige haben den Arbeitsplatz verloren. Aber in der ganzen Welt ist das ja so. Da kann man Berichte lesen, wie Menschen jahrzehntelang leiden, gefoltert sind, ausgebeutet werden und keine Hoffnung kriegen. Vielleicht kriegen wir heute Morgen auch noch so einen kleinen Einblick mit, was über Millionen von Indern als Lebensschicksal liegt. Wenn man abends sich zum ins Bett gehen rüstet und sie drehen noch kurz den Fernseher an, da kommt ja nicht Sandmännchen, da kommt der Mann vom Heute-Journal und der streut keinen Sand in die Augen, sondern der zeigt das auch noch ganz drastisch mit erschütternden Bildern. Da haben manche schon die Idee gehabt und gesagt, es ist eigentlich gar nicht gut von den Medien, dass die Welt immer so schockierend zeigen. Die sollten die Blumenwiesen fotografieren und liebe, fröhliche Jugendgesichter. Aber das ist doch die Welt. Die Welt, in der wir leben. Und wenn Sie manchmal das Herz ausschütten, da sehe ich, dass es bei Ihnen überhaupt nicht anders ist in der kleinen Welt, in der Sie leben. Mit den Alltagssorgen und Nöten und Schwierigkeiten, die Auseinandersetzungen, die da toben, die Kämpfe, die sie zu bestehen haben, das ist doch die Welt, in der wir leben. Und viele, die sind ganz erschöpft heute Morgen, die sind mutlos, die haben keine Kraft mehr. Die sagen, das ist ein solcher Kampf, den stehe ich nicht mehr durch, ich komme unter die Räder. Und davon soll heute Morgen die Rede sein. Vom Kampf, der uns verordnet ist. vom Kampf mit der Welt. Jetzt muss ich zuerst noch einmal um Klarheit bitten, weil heute in vielen Kreisen der Christen, auch in unserem Land, ja, das wirklich längst anders gesehen wird. Da sagt man also, natürlich die Welt, die ist in einer ganz schwierigen Krise, aber jetzt sind wir Christen gefordert. Und das finde ich gut. Die sagen, wir müssen etwas tun gegen die Krise der Welt. Wir müssen endlich die Welt verändern. Wir müssen doch dafür sorgen, dass Recht und Gerechtigkeit herrschen in der Welt. Und dann wird am Sonntag über die Weltnöte gepredigt und kaum mehr über unsere eigene Nöte. Gesagt, das ist viel wichtiger einmal. Jetzt vereint euch für die großen Weltaufgaben. Ich möchte noch einmal sagen, kein Christ wird sich entziehen können, denn großen Aufgaben, die uns alle fordern. Nur werden wir eine erschütternde Erfahrung machen. Wir können das Wesen der Welt nicht verändern. Selbst wenn Sie allen Zwang zusammennehmen, alle Gewalt, die Menschen haben, alle Waffengewalt und kämpfen mit Leidenschaft gegen das Unrecht, dann entsteht neues Unrecht, neue Tränen, neues Leid. Wird immer wieder so hoffnungsvoll begrüßt, was dann an großen Umwälzungen in unserer Welt geschieht. Und dann wird gar nicht mehr sich realistisch bewusst gemacht, dass in dieser Welt das zum Wesen gehört. Es ist eine Welt, die Gott verloren hat. Und die, weil sie Gott verloren hat, auch das Recht nicht mehr lieb hat. Und es ist gut, dass Christen in dieser Welt mithelfen, dass in dieser Welt eine Veränderung geschieht und etwas Neues geschehen kann, dass dem sozialen Unrecht gewehrt wird und dem menschlichen Unrecht und der Ausbeutung und der Unterdrückung. Das ist wichtig. Aber die Christen haben trotzdem den Schlüssel am allermeisten. Weil sie wissen, dass die Welt dort überwunden wird, wo ich selbst bei mir anfange, die Welt zu besiegen. Und dann hält uns Jesus immer wieder einen Spiegel vor. Und das ist ja so unangenehm, wenn wir Bibel lesen. Wir wollen uns empören über das, was draußen geschieht in der Welt. Und wollen sagen, so was Schlimmes. Da guckt die Leute an, wie sittenlos die leben, wie gemein die sind. Jesus hält uns den Spiegel vor. Wie damals zu seinen Zeiten, als die Leute empört zu Jesus sagten, schau diese Frau da, ist doch eine schmutzige Frau, die Ehe hat sie gebrochen. Und Jesus sagt, ihr Männer, was ist mit euren Augen? Ihr habt ja Augen. Und sagen, das ist ja furchtbar, was da zwischen den Völkern geschieht. Dann legt Jesus den Finger auf die Hassgedanken, die uns ja schon lang umtreiben und die uns mit dem Bruder, der neben uns lebt, in die Feindschaft gebracht haben. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger, sagt Jesus. Wenn Sie anfangen, diese Welt in sich einmal zu besiegen oder wie es heißt hier, zu überwinden, dann merken Sie, das schaffe ich gar nicht. Es ist eine ganz schlimme Krise gegenwärtig in unserer Christenheit, dass in vielen Kirchen nicht mehr über Sünde gepredigt wird, nur noch über Sünden der Väter oder über die Sünden der Gesellschaft. Und dass Menschen sich gar nicht mehr bewusst sind und darum auch keine Befreiung kriegen können von der Sünde, die sie selbst lähmt. Wir können gar keine neue Welt schaffen, weil wir gar nicht erneuerte Menschen sind. Und all das, was wir verändern, das trägt schon wieder die Zwietracht in sich. Und darum ist das so hoffnungslos und so aussichtslos. Wir haben zwar große Pläne und Ideen, aber wir selbst, wir die Menschen, können ja gar nicht den Frieden leben, nachdem wir uns sehnen. Wir können gar nicht das Recht haben, nachdem wir uns so sehr ausstrecken.
Das ist ein furchtbarer Kampf. Ich streite das heute keinem Menschen ab, dass er nicht von Herzen eine Veränderung will. Aber der Kampf, der uns verordnet ist, das Kämpfen um dieses neue Leben, das ist so schlimm.
Ich darf Ihnen heute Morgen sagen, dass Sie den Kampf nicht weiterführen brauchen. Den schweren Kampf, in dem Sie stehen. Der Kampf um eine Erneuerung Ihrer Ehe, der Kampf um ein neues Herz und um bessere Gedanken. Wenn Sie kämpfen gegen all die Einflüsse in Ihrem Kopf, die Sie belasten, wenn Sie sagen, ich möchte doch ein anderer Mensch sein, als ich bin. Ich arbeite an mir und ich bemühe mich, mein Leben zu verändern. Ein wunderbares Wort, das wir heute haben. Jesus hat die Welt überwunden, auch deine Welt, mit der du noch im Streit liegst. Das ist ein so gewaltiges, tolles Siegeswort, das wir heute Morgen haben. Jesus hat diese ganze Welt schon überwunden. Dass ich jetzt darüber reden muss, der Glaube, der alles verändert. Zuerst wollte ich sprechen, der Kampf, der uns verordnet ist, und der Glaube, der alles verändert. Ich wollte über dieses Wort lange nicht reden, weil ich eine große Angst habe, wir würden Worte machen, die nicht abgedeckt sind durch das Wirkliche und Echte bei uns. Unser Glaube ist der Sieg. Seien Sie doch ehrlich, Ihr Glaube ist doch ein flackerndes Flämmchen. Ihr Glaube ist doch ein glimmender Docht. Oder ist Ihr Glaube wirklich der Sieg über die Welt? Mein Glaube ist doch so angefochten, dass ich immer Angst habe, denn bläst jeder Windstoß aus. Mir wird heute schon Angst und Bang, wenn Gott einmal mich in eine Leidenszeit führt, ob ich das durchhalte, ob ich dann noch jubilieren kann. Da können wir hier in der Kirche so schön sagen, unser Glaube ist der Sieg, aber der ist doch gar nicht der Sieg. Und viele von Ihnen, die sagen, ich bin ganz fertig, wenn ich sonntags zum Gottesdienst komme. Meine Nerven sind gereizt, weil ich gar nicht mehr die Rätsel meines Lebens lösen kann. Mir ist viel zu viel auferlegt. Jetzt müssen Sie statt Glaube einmal ein anderes Wort setzen. Wenn Sie sagen, Christus ist der Sieg, der die Welt verändert hat, dann haben Sie es. Christus ist der Sieg. Der auferstandene Jesus. Das Problem für uns heute, 1986, liegt doch darin, dass wir seit Jahren von der Glaubenskrise befallen sind. Glauben ist für uns ein ganz komisches Stochern im Nebel, ein vages Träumen, gar nicht mehr wissen was. Wir müssen zuerst einmal verstehen, der Sieg über die Welt, den hat Jesus Christus errungen. Er hat den Tod besiegt. Er ist mit den Versuchungen fertig geworden. Und Glaube heißt, ich vertraue ihm blind und total. Glaube ist ein Ausliefern des Lebens. Können auch sagen, die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus. Was soll es denn sonst sein? Und da sagt dieser Textabschnitt in eindrucksvoller Weise, wer glaubt, der liebt, und wer liebt, der gehorcht. Und das sind Leute, die die Welt überwinden. Da wird uns ein urchristlicher Christenstand vorgeführt, im Original gleichsam. Der Einzige, der mit den Krisen der Welt fertig wird. Ein Christenstand, der so voller Leben ist, weil er nicht bloß Christus vertraut, sondern Christus in seinem Leben hat. Dann lebt Christus in uns, der lebendige Herr mit all seiner Macht. Der Glaube, der alles verändert. Und da sagt der Johannes, der ist ein total neuer Mensch, eine völlig veränderte Kreatur. Eine ganz neue Persönlichkeit. Wir hatten ja schon neulich in einer Predigt das Wunder der Neugeburt erwähnt. Aber ich möchte es doch noch einmal ein wenig erklären, weil das ja ein Schlüsselpunkt ist unseres Glaubenslebens. Und häufig in unseren Kirchen
gar nicht darüber gepredigt wird, obwohl es doch gerade da, wo man nur traditionell Christ ist, vielleicht so wichtig ist. In der Nacht kam zu Jesus einer der Vornehmen von Israel, ein sehr in der Bibel bewanderter Mann mit einem hohen Lebensethos, ein Mann, der sich ungeheuer um Gott bemühte und in den Ordnungen Gottes gelebt hat, fastete zweimal in der Woche, er gab den Zehnten von allem, was er hatte, ein sehr aufgeschlossener Mann. Wenn ein Kirchengemeinderat sich einen Pfarrer sucht, der Mann, der auch gute Zeugnisse von der theologischen Fakultät in Jerusalem vorweisen konnte, wäre bestimmt der richtige Seelsorger für diese Gemeinde gewesen. Wem sollten wir denn sonst vertrauen als so einem Mann, der wirklich in den Dingen Gottes bewandert war und die Bibel kannte? Aber Jesus sagt zu ihm, nein, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Ohne dies ist dein Wissen nichts, dein Dienen nichts, du musst von Neuem geboren werden. Das hat Nikodemus interessiert. Wie kriege ich so eine neue Geburt? Und dann sagt ihm Jesus dieses Geheimnis, dass aus diesem Glauben, aus diesem vertrauenden Hingeben an Jesus Christus ein Mensch so verändert wird, dass Christus in seinem Leben wohnt und wirkt. Das gibt völlig veränderte Leute. Wer Jesus liebt, der ist neugeboren. Ein ganz neuer Mensch. Und das kann mit uns heute geschehen. Das soll mit uns geschehen. Dass wir einen Glauben haben, der die Welt überwindet. Einen großen und mächtigen Glauben. Und nur noch, die Welt liegt hinter mir. Die Welt liegt hinter mir. 1975 hatten wir im Neckarstadion den großen Gemeindetag unter dem Wort, den ersten damals in Stuttgart. Und dann sang der Chor dieses schöne Lied des indischen Christen Sadhu Sundar Singh, ich bin entschieden zu folgen Jesus, wo es dann im letzten Vers heißt, die Welt liegt hinter mir. Und ich sehe noch, wie nachher ein Bekannter von mir kam und sagte, das war furchtbar. So kann man das doch nicht singen. Die Welt liegt hinter mir. Die Leute gehen heim und sie sind doch wieder wichtig mit ihrem Geld, mit ihren täglichen Sorgen. Die anderen, die stecken bis zum Hals in der Not der Welt drin und da singt man so fröhlich, so lässig. Die Welt liegt hinter mir. Ich habe den Mann gut verstanden. Und das mag uns helfen, ein wenig vorsichtig auch mit diesem Wort umzugehen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber das steht wirklich hier. Dass für Christen die Dinge der Welt keine Bedeutung mehr haben. Obwohl wir sofort, wenn wir von hier wieder weiterlaufen und wieder heimkommen, da stoßen wir ja wieder auf lauter Versuchungen, die uns wieder im Glauben wankend machen wollen. Blicke auf Jesus und sieh, die Welt hat versucht, ihn hinunterzureißen. Er mit allen Versuchungen war er ausgesetzt und er erlitt diesen Weg. Und er hat alles auf seinem eigenen Leib ertragen und gesiegt. Darf in die Spur Jesu eintreten. Ich habe Ihnen immer wieder dieses schöne Buch von Bunyan erwähnt, von der Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, das leider unter den heutigen gar nicht mehr bekannt ist und das verbreitetste Erbauungsbuch neben der Bibel ist in der ganzen Welt, wo ein Mensch plötzlich wach wird und nachts aufwacht und sagt, was muss ich eigentlich tun, dass ich gerettet werde? Ich kann nicht so weiterleben und mich einfach mittreiben lassen, so wie alle Menschen der Welt leben. Und dann entschließt er sich, ich will mich aufmachen, ich will gerettet werden. Und dann merkt er erst, das beschreibt dieser Bunyan in einer solchen Bildersprache, wie man es sonst gar nicht erklären kann. wie er hängen bleibt an all den Versuchungen der Welt, aus dem Markt der Eitelkeiten, da stehen sie in den Ständen und verkaufen ihren Plunder. Und die Augen dieses Pilgers bleiben immer wieder an dem Zeug hängen, das ihm doch nichts geben kann. Bis er wieder merkt, ich habe ein Ziel und ich muss dieses Ziel erreichen. Das ist Christen wichtig, dass sie ihren Blick auf Jesus heften und sagen, da habe ich gesiegt, da habe ich überwunden und lass mich auf meiner Tour nicht aufhalten, auch wenn es durchs Tal der Todesschatten geht. Ich gehe meinen Weg ganz fest und sicher. Dass Christen die Welt immer noch eine schwere Versuchung wird, das ist klar. Ein Liebenzeller Missionar hat es erzählt, als er in der Pionierarbeit in Neuguinea war. Alle 4 Wochen kam das Flugzeug und landete auf der Piste und brachte Briefe, kleine Versorgungsgüter. Dann habe ich es kaum mit anhören können, wie er die Geschichte erzählt hat, wie es tagelang geregnet hat. Und dann kam endlich der Tag, wo das Flugzeug kam. Und dann geht er raus und legt das Tuch hin, nicht zum Landen, ist alles versumpft. Und da ist das Flugzeug und dann dreht's ab und geht wieder zurück. Ich häng doch an dieser Welt, ich brauche das doch. Auch Christen sind doch darauf angewiesen, auf die Liebesgrüße aus der Heimat, auf das, was uns die Welt auch ein bisschen angenehmer und schöner macht. Da habe ich gesagt, wie habt ihr denn das verkraftet? Sagt, das war eigentlich gar nicht so schwer. Wir hatten viel mehr, als wir dachten. Es ist ja wahr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Ich denke, dass heute Morgen viele von Ihnen in diesem Gottesdienst am Ende sind und sagen, ich kann meinen Kampf mit dieser Welt gar nicht mehr durchstehen. Es zieht mich wie mit großen, starken Händen nach unten. Blick auf Jesus. Und wisse, er hat gesiegt. Und ich darf ihm vertrauen und mein Leben jetzt wieder ihm ausliefern. Dann bin ich neu geboren. Dass das sogar geschieht bei Menschen, die völlig hineinversklavt sind in diese Welt, das kann man kaum glauben. Menschen, die in Süchten leben, die beherrscht sind von dunklen Mächten, die dürfen die neue Geburt sogar so befreiend erleben, dass sie von der Sünde lassen können und veränderte Menschen werden. Und dann geschieht wirklich der größte Sieg bei jenem jungen Mann, der jahrelang an sein Bett gefesselt lag und den seine Mutter immer wieder aufsucht und ihm sagt, ich möchte noch mit dir beten. Und wenn sie betet, dann werden seine Lippen von Hass erfüllt. Warum hat Gott mir das in meinem Jugendleben schon zugemessen? Und er wird nicht damit fertig mit seinem Leiden. Und nach Jahren ist die Mutter wieder betet. Da sagt er laut, Amen. Ja, er kann Ja dazu sagen. Er hat den Sieg erlebt, der die Welt überwindet. Da steht man nicht mehr vor der Welt in der großen Angst. Was kann in der Welt alles geschehen? So wie die Leute, das ist ja ganz gefährlich, in dieser Welt zu leben. Wir Christen wissen, dass es noch viel unheimlicher ist, in dieser von Gott gefallenen und verlorenen Welt zu leben, wo der Teufel wütet. Wir wollen uns heute am Schluss dieser Matinee von 2 verabschieden, die als Entwicklungshelfer nach Äthiopien gehen, in die Südstaaten, wo die Kirchen geschlossen sind, die evangelischen, die hinausgehen als Boten Jesu. Und das war heute der Text, der uns in unserer Kirche gegeben war für diesen Sonntag, und ich habe mich gefreut. Aber nicht nur für Sie. Dass Sie das in keiner Schwierigkeit Ihres Lebens vergessen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt schon überwunden hat. Mensch, da sind wir doch so reich und so glücklich und so geborgen, weil die Hand Jesu uns nicht loslässt, weil sie uns hält, ganz fest. Stark ist meines Jesu Hand, und sie wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Ich will manchmal ganz verzweifeln, wenn mir all meine Versäumnisse, meine Schuld bewusst wird, wenn ich denke, ich war doch untreu, ich habe doch ihm gar nicht gedient. Die Welt hat mich ganz wieder im Griff. Ich bin hineingekommen in diesen Strudel. Ich kann mich gar nicht lösen. Dann weiß ich noch viel mehr. Ich blicke auf Jesus und habe wieder Felsengrund unter meinen Füßen. Er hält mich. Er hält mich so fest, dass ich keine Angst zu haben brauche. Wird es Nacht vor meinem Schritt, dass ich keinen Ausgang wüsste, und mit ungewissem Tritt ohne Licht verzagen müsste. Jesus ist mein Stab und Licht, dies ist meine Zuversicht. Ich gehe fröhlich meinen Weg, weil er siegt. Und wenn in diesen Tagen Sie wieder dann im Fernsehen oder in der Zeitung etwas von der Welt hören, vergessen Sie das nicht. Jesus hat gesiegt. Die Welt hat verloren, wie sie sich auch gebärden mag. Es ist nur wichtig, ob die Siegesmacht Jesu auch ihr Leben treibt. Amen. Und nun singen wir von dem roten Liedheft Nummer 47. Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. 47. Wir beten dich an, du bist der Sieger, Jesus Christus. Und wir sind die Verlierer immer wieder im täglichen Kleinkampf, wo wir es in eigener Kraft versuchen.
Und das ist gar keine Schande, dass wir jetzt einfach im Glauben wieder zu dir kommen und dir danken. Danken, dass du auch gesiegt hast über all die Anfechtungen und Schwierigkeiten unseres Lebens. Du hast versprochen, dass du uns Leben überfließen schenkst. Auch da, wo wir heute durch Traurigkeiten und Nöte und Leiden gehen, wir wollen nichts mehr ohne dich, sondern alles von dir. Und da bitten wir wieder besonders für die in unserer Mitte, die schwer ins Leiden geführt sind, in der Depression leben, in Ängsten, aber auch für die, die in deinem Auftrag Großes gewagt haben und Opfer ihres Lebens gebracht haben, lass sie darin nicht müde werden, sondern stärke ihren schwachen Glauben, dass sie fest dir vertrauen, dich lieben und deine Gebote halten, dass du sie überreich auch das erfahren lassen kannst, wie du ihnen alles schenkst, was sie brauchen, wie du ihr Leben gerade dort gestaltest, auch in der Armut. Wir möchten dich heute bitten, dass wir durch diesen Bericht aus Indien gestärkt und ermutigt werden, auch mehr für dich zu wagen und alles, was du uns an Gaben anvertraut hast, einsetzen, dass es dein Reich baut, dass es deinen Namen verkündigt in der Welt. Und wir bitten dich, dass auch in unserer Stadt und in unserem Land du viele Menschen heute zu dir führen kannst, dass sie zum Glauben an dich kommen, dass Erweckung geschieht bei uns. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Ich möchte Sie jetzt einladen zu diesem Missionsbericht von der Indischen Evangelischen Allianz von Francis Sundaraj drüben im großen Saal. Und wir essen anschließend miteinander zu Mittag. Bei uns ist das ja immer so schön, dass man da nicht kassiert, sondern das haben wieder zwei Spender unter sich aufgeteilt. So ist das Essen frei, es dürfen alle essen. Und es ist für genügend gerichtet. Wir haben ja dann immer auch noch in mehreren Sälen das Essen. Ich möchte Sie jetzt einfach einladen. Kommen Sie, nur eine Bitte. Kommen Sie bitte nicht nach 10.45 Uhr. Sie stört es nicht, wenn Sie später kommen, aber die anderen stört es. Darum kommen Sie bitte nicht nach 10.45 Uhr. Wenn Sie kommen, kommen Sie vor 10.45 Uhr, weil wir pünktlich anfangen und das nicht laufend eine Störung sein soll. 10.45 Uhr und sitzen Sie vorne hin, weil nach dem zweiten Gottesdienst noch ein paar auf die freien Plätze hinten hin sitzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich möchte noch einmal auf die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht hinweisen. Hinten liegen noch die Formulare, wenn Eltern oder Konfirmanden jetzt für die nächstjährige Konfirmation unter uns sind. Heute ist der Herr Dinglinger unter uns. Der hat heute den 80. Geburtstag. Ich habe ihm noch nicht gratuliert, aber ein so treuer Mitarbeiter. Ich konnte ja nicht vor dem Gottesdienst schon Hausbesuche machen. Dann dürfen wir an dieser Stelle herzlich gratulieren. Hat in so vielen Diensten mitgewirkt, auch als Rechner des Krankenpflegevereins im Besuchsdienst und in verschiedenen Stellen der Gemeinde. Manchmal gibt es bei mir ein Problem im Terminkalender. Und da ist eine Panne passiert, dass irgendwo mich jemand kurzfristig um einen Termin am 5. Juli zur Hochzeit gebeten hat. Und da bin ich schon belegt. Und ich weiß nicht, wer das war. Die haben mir noch keinen Zettel gegeben. Ich kann nichts machen. Es sind gerade 7 Brautpaare in meinem Kalender stehen. Aber da weiß ich nicht, wer das am 5. Juli war. Wenn ich die bitten darf, dass sie sich mit mir in Verbindung setzen und dann noch mal fragen. Aber vielleicht weiß das Brautpaar noch, wer das ist. Und dann darf ich hier mitteilen, dass am nächsten Sonntag im Gottesdienst in der Gemeinde in Ulbach die beiden Münzmeis, Landwirtschaftsingenieure, nach Äthiopien ausgesandt werden. Sie waren oft auch in unserem Gottesdienst, und jetzt darf ich mal bitten, dass Sie aufstehen, damit ihr überhaupt wisst, wer das ist. Dreht euch mal nach hinten um. Und wenn wir dann als von euch reden oder einen Brief hier von euch verlesen, dann wollen wir das vor Augen haben und vielleicht hinten oder oben in unserer Karte ein Foto von euch hinhängen. Ich habe den Francis Sundaratsch gebeten, dass er nachher ein Wort zum Abschied von den beiden sagt, weil ich das für eindrücklich halte, wenn einer aus der dritten Welt sagt, warum heute Christen auch aus Europa benötigt werden. Für uns ist das auch deshalb ein bewegender Augenblick. Wir haben ja von christlichen Fachkräften zwei schon in Brasilien, aber es ist doch eigentlich der Beginn unserer Aussendungen jetzt. Und wir auch da bitten wollen, dass es ein Dienst des Glaubens wird, in der Kraft des auferstandenen Jesus. In der Not der dritten Welt siegt auch die Welt mit ihrer ganzen Hoffnungslosigkeit, auch in den großen Schwierigkeiten der Natur und des Hungers und des Elends. Aber das wünschen wir über eurem Dienst, dass ihr dort zusammen mit den Christen, die ihr treffen werdet, diese bekennenden Christen von Äthiopien, die durch so viel Leid und Verfolgung gegangen sind, auch schon in der Zeit der italienischen Besetzung, dass ihr dort das Bekenntnis zum Sieg Jesu aufrichten könnt. Und dass es ein Stück auch des brüderlichen Austausches ist, von uns und der Gemeinschaft untereinander. Das Opfer dieses Gottesdienstes wollen wir heute geben für die Arbeit von Francis Sundaratsch. Ich habe ihn gefragt, was ihn gerade drängend ist. Wir hatten ja einige Projekte auch von Hilfe für Brüder für die Evangelische Allianz durchgezogen. Das heißt, ganz wichtig ist, sind Glaubenskonferenzen, wo sie die einsamen indischen Pastoren, die oft ganz verloren auf ihrem Posten stehen, stärken, wieder zur neuen Freude zum Dienst, zum neuen Bekennen, zum neuen Aufbruch. Und dafür wollen wir heute an dem ganzen Tag das Opfer geben, auch das, was sie oben im großen Saal einlegen. Getraut werden am nächsten Samstag um 11 Uhr Siegfried Göckelmann aus der Sonnenbergstraße 47, Rechtspfleger von Beruf, und Elfriede Appel, Krankenpflegehelferin aus Gerlingen. Und bestattet wurde in der vergangenen Woche Manfred Haas, Vertreter, Rote Bühlstraße 114, Alter von 57 Jahren. Und wir hörten das Wort: und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.